Ostseewelle Podcast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Mittlerweile Folge 98. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo, Vorsitzender vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo und natürlich auch noch hier bei Ostseewelle beschäftigt, und zwar als Chefreporter und als Event- und Party-DJ. Ja, diesmal geht's in dieser Folge auf die Airbeat One. Die Airbeat One ist das größte Musikfestival für elektronische Musik im Norden. Findet immer im Juli in Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim dort auf dem Flugplatz statt. Ja, und die erste Veranstaltung, die gab es 2002 mit 1000 Besuchern damals. Dieses Jahr waren pro Tag 67.000 auf dem Festivalgelände. Ja, und wir haben ja schon eine Podcast-Folge über die Airbeat Firefighters gemacht. Das ist die Feuerwehr, die dort auf der Airbeat für den Brandschutz sorgt. Es gab aber auch eine Folge über den Rettungsdienst. Ja, und in dieser Folge habe ich Matthias Endlet zu Gast, erstärztlicher Leiter bei den LUB-Kliniken in der Notaufnahme in Hagenow. Unter seiner Leitung entsteht auf dem Gelände der Airbeat One in Neustadt-Glewe quasi ein kleines Krankenhaus. Gut 1700 Patienten werden hier während des Festivals von Matthias und seinem Team behandelt. Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr Malchin. Die konnten sich über ein neues HLF 20 von Rosenbauer freuen. Wünschen wir natürlich allzeit gute Fahrt. Ja, und viele Feuerwehren im Land haben ja Wünsche. Gut, Technik und Einsatzkleidung und so weiter sind Sache der Gemeinde. Aber dann gibt's ja noch andere Wünsche, die dann oft zum Beispiel durch den Förderverein finanziert werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Gegelow, aus der Nähe von Wismar, hat jetzt eine Amazon-Wunschliste veröffentlicht. Darauf übrigens Weingläser, Kaffee, Spielsand oder auch Beefy-Würste. Also eine gute Idee, auch so die Kameradschaft zu fördern und das Gerätehaus ein bisschen aufzupimpen. Bin gespannt, was am Ende dabei zusammenkommt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 98.
Wassermarsch! Der Ostseewelle Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stuth. Präsentiert von Firepack. Euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit.
Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar heute in der wunderschönen Stadt Hagenow. Und Hagenow hat nicht nur ein tolles Werk, wo zum Beispiel Gummibärchen hergestellt werden. Wir haben die Kartoffelveredelung hier auch in Hagenow. Und ich habe gesehen, als ich reingefahren bin, auch die Gewürzgurken kommen zum Beispiel aus Hagenow. Nein, Hagenow hat noch viel, viel mehr. Und zwar eine der drei LUB-Kliniken befindet sich hier in Hagenow. Und zwar gibt es die LUB-Kliniken, das sind also die Kliniken des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Auch unter der Leitung des Landkreises befinden sich zum einen in Kriwitz, in Ludwigslust und auch hier in Hagenow. Und ich sitze hier in einem Büro. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ein ärztlicher Leiter doch ein schöneres Büro hat, aber es ist zweckmäßig, sagen wir mal so. Gegenüber sitzt mir Matthias Endler. Er ist ärztlicher Leiter hier der LUB-Kliniken. Sage ich natürlich erstmal wunderschönen guten Tag, Matthias.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, also wir wollen zum einen Folgendes vorstellen. Im April war ich beim Blaulichtsymposium in Parchim, auch organisiert vom Landkreis. Und da haben wir verschiedene Sachen kennengelernt. Da war auch einer, der schon bei uns im Podcast war, aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Wehrführer, der über die Flutkatastrophe berichtet hat. Du hast über die Airbeat One berichtet. Und zwar gucken wir heute mal, kann ich sagen, ins Krankenhaus der Airbeat One rein, oder?
Ja, so kann man es sagen. Tatsächlich haben wir das, was man gemeinhin als Sanitätsdienst versteht, haben wir auf Bitten der Veranstalter Airbeat One zu einer guten Notaufnahme umgebaut, wo letztlich nur noch Röntgendiagnostik fehlt und Labordiagnostik. Alles andere halten wir tatsächlich vor und sind da sehr gut ausgestattet, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.
Da kommen wir gleich noch dann drauf zu sprechen, wie das aussieht, wann, wie das aufgebaut wird. Vorher aber erstmal, wir haben schon Daniel auch gehabt, Daniel Morgenstern in unserer Podcast-Reihe, quasi Leiter der Airbeat Firefighters, also da geht es um die Feuerwehr auf der Airbeat One. Wir haben Holger Jahnke gehabt vom Rettungsdienst des Landkreises Ludwigslust-Parchim, der hat berichtet über den Rettungsdienst auf der Airbeat One und dann kommt das Krankenhaus, kommen wir gleich zu. Jetzt wollen wir dich aber erstmal kennenlernen, Matthias. Wie alt bist du? Wie bist du zum Arzt sozusagen gekommen? Wahrscheinlich klassisch Abitur, Studium und so weiter. Oder war das für dich auch als Kind, dass du schon gesagt hast, ja, ich möchte später mal einen weißen Kittel tragen?
Ah, das ist eine schwierige persönliche Geschichte. Tatsächlich bin ich relativ früh in die Wasserrettung, in die Wasserwacht eingetreten, habe dort erste Blaulichterfahrung sammeln können und so eine gewisse Affinität zum Blaulicht auch gemerkt. Habe dann erst eine Ausbildung in der Pflege gemacht und in der OP-Pflege und habe die dann am Bodensee fortgeführt, die OP-Pflegeausbildung, wo der allgemeinchirurgische Chef zu mir gesagt hat, ich soll mal studieren gehen, das wäre ganz gut.
Liegt dir mehr.
Und dann habe ich auf Verdacht eine Bewerbung losgeschickt und habe dann in Rostock studiert. Es waren 6,5 wunderschöne Jahre. Habe das letzte Studienjahr dann schon in Schwerin teilweise absolviert und habe da ein Angebot bekommen für die Ausbildung zum Anästhesisten und habe die Anästhesieausbildung in Schwerin genossen und vollzogen und ganz, ganz viel gelernt und da aber auch natürlich die Affinität zur Notfallmedizin weiter ausleben können. Ich bin seit 2014 Notarzt und auch immer noch mit Begeisterung auf der Straße und bin dann 2018 in die Notaufnahme gegangen in Schwerin, auch weil sich ja der ganze politische Wandel, dass Notfallmedizin viel mehr Anerkennung erfährt, dort auch vollzogen hat. Wir hatten ein wunderbares Team und haben richtig gute Notfallmedizin gemacht. Das hat sich dann leider zerschlagen und wir haben uns Ende 21 aus der Klinik in Schwerin verabschiedet. Und seitdem bin ich hier in den Loop-Kliniken, das heißt auch zunächst ja noch im WMK-Teil, also im kirchlichen Teil der Loop-Kliniken, habe quasi diese Fusion der drei Kliniken live miterlebt und finde die Idee dazu auch wirklich großartig, wie man da die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen kann.
Wir haben, wo du auch sagst, Notarzt. Wir haben in der vorletzten Folge, habe ich Josephine zu Gast gehabt bei uns im Podcast. Die hat nämlich das Embrace-Kit vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich erkläre es dir mal ganz kurz. Embrace-Kit ist quasi ein Aufkleber, der auf den Kindersitz kommt, der in den ihr Motorradhelm kommt oder auf Fahrradhelm und wo im Endeffekt ganz wichtige Informationen draufstehen, wie Blutgruppe zum Beispiel, wie Vorerkrankung, Name natürlich, aber auch ein Notfallpartner sozusagen. Und das Ganze leuchtet auch im Dunkeln und so weiter. Und das ist ein neues Kit sozusagen, was vorgestellt wurde. Das aber da. Und Josephine macht nämlich auch doch die Ausbildung gerade zur Notärztin. Die fährt in Rostock auf dem NEF mit. So, aber Matthias, was würdest du sagen? Was macht ja den Notarzt so besonders? Weil du bist ja nicht nur auf der Straße unterwegs als Notarzt, sondern, ich darf es verraten, auch in der Luft.
Genau, auch in der Luft. Ich fliege auf dem Christoph 39, bin da Bestandteil eines wirklich großartigen Teams. Und was es so besonders macht, ist, dass man nicht weiß, was kommt. Und jede Situation, auch wenn sie noch so dramatisch angekündigt ist, kann in beide Richtungen sich entwickeln, kann immer sehr lapidar wirken im ersten Augenblick oder kann auch extrem gefährlich sein für alle Beteiligten, inklusive auch der Rettungsdienstmitarbeitenden. Das macht es aus, dass man es nicht weiß. Und die Teamarbeit, dass man an dem Ort, wo man hinkommt, wo jemand akut erkrankt ist oder verunfallt ist, ist man auf das Team angewiesen, man ist auf gute Kommunikation angewiesen, man ist darauf angewiesen, dass jeder seinen Part in dieser Arbeit beherrscht und auch mit Motivation daran geht. Und das, muss man sagen, ist natürlich auch eine Freude, hier in Ludwigslust-Parchim zu fahren. Das sage ich auch immer Holger Jahnke, wenn ich ihn sehe. Das ist ein riesengroßes Pfund, was die Leute hier haben, dass die Ausbildung im Rettungsdienst hier in Ludwigslust-Parchim so großartig ist. Und wir haben so ein Beispiel, Kardinalbeispiel. Wir sind mit einem Rettungswagen aus Neustadt-Glewe zu einem Pferdesturz mit einem Verdacht auf einer Wirbelsäulenfraktur geflogen. Und wir waren 6 Minuten nach dem Rettungsdienst da, also 6 Minuten nach dem RTW, und war alles fertig. Der Patient war komplett fertig untersucht.
Abflugbereit.
Ja, abflugbereit. Und das ist schon ein richtig großes Kino. Und das erleben wir ganz oft hier in Ludwigslust-Parchim. Deswegen fahre ich auch so gerne Notarzt hier und sehe natürlich auch aus der Luft die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Ludwigslust-Parchim total gerne.
Und dann natürlich auch für dich als Notarzt wahrscheinlich auch immer noch mal diese Schnittverbindung mit der Feuerwehr auch, oder?
Genau, man neigt als Notarzt dazu, die Feuerwehr so ein bisschen zu überschätzen, was medizinische Sachen angeht. man hat auch Feuerwehren, wo Notfallsanitäter natürlich mitarbeiten, aber es sind auch Menschen, die medizinisch über also ganz wenig Ahnung haben, die halt das Technische und das Feuerwehrtechnische, wovon ich halt überhaupt keine Ahnung habe, eher leben. Und da neigt man als Notarzt oft dazu, das so ein bisschen zu überschätzen. Aber ich habe auch festgestellt, dass man, wenn man so Debriefings macht an Einsatzstellen, besonders bei schweren Verkehrsunfällen, wenn die Zeit es noch zulässt, dass man mit den Kollegen spricht, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, dann kann man da ganz viele Fragestellungen aufklären und natürlich damit die Zusammenarbeit verbessern und auch fürs nächste Mal intensivieren, weil da Hürden abgebaut werden.
Krass. Ich habe das selber mal gehabt. Also ich bin auf einen Verkehrsunfall zu, bin zwar in der Feuerwehr, natürlich Erste-Hilfe-Ausbildung und so weiter, aber bin auf einen Verkehrsunfall zugekommen in Stralsund. Und die Frau war leicht verletzt, die habe ich schnell aus dem Auto sozusagen rausgehabt. Und der Mann war schwer verletzt. Und den habe ich also auch rausgeholt und teilweise schon angefangen zu verbinden und so weiter. Das Lustige war, als der Notarzt dann kam, der hat mir nur auf die Schulter geklopft, hat gesagt, gut gemacht, aber ich kann dir nicht sagen, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, das geht vielen so, weil du machst einfach. So, wir wollen aber jetzt darauf zu sprechen kommen, Airbeat One. Und zwar, wir haben ja gesagt, Rettungsdienst gibt es auf der Airbeat One. Die Polizei, muss man auch sagen, ist sehr stark vertreten auf der Airbeat One, was ich persönlich immer toll finde, dass also dort auch die Polizei so angenommen wird. Ihr habt im Endeffekt ja auf der Airbeat One eine große Leitstelle, wo sich alle Blaulichtorganisationen zusammenfinden, dort arbeiten. Aber ihr baut im Endeffekt ja, wie du schon am Anfang sagtest, ein kleines Krankenhaus dort auf. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
Das ist im Prinzip ein Zelt, wo wir einen Eingangsbereich haben. In dem Eingangsbereich findet die Erstsichtung der Patienten statt. Dann haben wir zwei Behandlungsplätze für schwerst Erkrankte, lebensgefährlich Erkrankte oder lebensgefährlich Verletzte, die auch ausgestattet sind wie ein Schockraum in der Notaufnahme, in normalen Notaufnahmen. Mit ein bisschen weniger Platz. Das ist halt einfach dem Zeltgestänge geschuldet, dass wir da nicht so viel Platz haben. Wir haben dann 6 Intermediate-Care-Plätze, also 6 Monitorplätze zusätzlich, wo wir Patienten längerfristig überwachen können. Dann haben wir 7 Behandlungsplätze für alkoholisierte Patienten, die wir auch am Monitor haben, die nicht so ein intensiviertes Monitoring benötigen, aber halt unter Kontrolle sein müssen. Und noch 16 Behandlungsplätze für Leichtverletzte bzw. leichte Erkrankte. Zusätzlich ein Isolationszimmer für den Fall, dass wir den Verdacht haben einer ansteckenden Erkrankung. Oder das Zimmer nutzen wir auch, wenn wir Bedarf sehen für psychologische Gespräche, die so ein bisschen geschützten Rahmen brauchen. Dafür nutzen wir es auch. Dann haben wir dort auch Medikamenten- und Gerätelager. Und dann das ist auch tatsächlich ein Highlight auf so einem Festival. Wir haben tatsächlich einen kleinen OP da, der auch die Lüftungskriterien erfüllt, also einen reinen Raum, wo wir kleine Naht.
Das heißt, wenn einer ankommt mit einer schönen Schnittwunde sozusagen, denn die du jetzt nicht mit mit einem Bildchen drauf noch oder so, dort einfach behandeln kannst, sondern ihr müsst da wirklich mit Nadel und Faden ran, dann ist das kein Problem, oder?
Genau, das ist kein Problem. Ich habe vor Beginn der RB dieses Jahr, am Dienstagabend waren also kurz hintereinander 3 mittelgroße Schnittverletzungen, sodass ich insgesamt 3 Stunden da genäht habe, weil noch keine ärztlichen Kollegen da waren, habe ich das selber gemacht. Ich mache das auch total gerne und das ist natürlich in dem Setting mit der Ausstattung auch wunderbar und hilft den Patienten, weil sie einfach auch nicht extra noch in ein Krankenhaus fahren müssen, sondern man alles vor Ort abbilden kann.
Ja. Also quasi einmal nähen und danach wird dann weiter gefeiert. Und natürlich darauf geachtet, dass sich da nichts entzündet. Bei den Firefightern, weiß ich, ist es so, dass Daniel also sich sein Team im Endeffekt deutschlandweit zusammensucht. Vom Gruppenführer angefangen bis zum Truppmann oder natürlich auch Verbandsführer und so weiter. Wie ist es bei euch? Du kannst ja jetzt nicht die Lupkliniken leerfegen, um da ärztliches Personal für die Airbeat One zu haben.
Nee, das kann ich nicht und das will ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass viele der Kolleginnen in den Lupkliniken nicht unbedingt so groß gefallen finden würden daran. Aber es ist in der Notfallmedizin so ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern, man kennt sich oder man ist verwandt, so dass man natürlich auch auf Kongressen und anderweitigen Veranstaltungen, Fortbildungen sieht man die Leute, die Lust drauf haben, mit denen man zusammenarbeitet, wo man dann auch die Qualität der Kollegen kennt, und die haben wir persönlich angesprochen, sodass wir einen handverlesenen Kreis an Notfallmedizinern hatten dieses Jahr und wir auch jetzt nachträglich in der Qualität, die wir nachträglich beurteilt haben, auch sehr gut dastanden.
Das heißt, mit wie viel Personalansatz habt ihr dieses, ich sage mal, mobile Krankenhaus dort, weil da gehören wahrscheinlich auch noch Krankenschwestern oder Pflegepersonal dazu? Und
genau, wir haben Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Notfallfachpflegende sind dabei und ärztliche Kollegen, und der Personalansatz variiert innerhalb der Schichten. Wir brauchen in der Mittwochsschicht, wo alles anfängt, viel weniger Personal als in einer heißen Freitagsschicht. In der Freitagsschicht sind wir mit 6 ärztlichen Kollegen und pro Behandlungsbett mit 2 Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter vor Ort. Das ist schon auch ein großer Personalansatz. Ja. Elegant, muss man sagen. Hat man in der Notfallmedizin in den Krankenhäusern nicht immer.
Nee, wahrscheinlich nicht, wenn du hier in der Notaufnahme, ich habe das mal, oder in Rostock, ich bin mal mit einem gebrochenen Bein in die Notaufnahme reingekommen, und da war so ein Gewusel da drin in der Uniklinik, das war Wahnsinn. Wir wollen aber dann nochmal wissen, mit welchen Wehwehchen, die dann zu euch kommen und dort behandelt werden, wie so eine Behandlung im Endeffekt abläuft. Und was mich natürlich interessiert, muss ich meine Chipkarte rausholen, bevor ich dann bei euch rein darf und dort behandelt werde. Das werden wir gleich klären. Jetzt geht's aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion, und zwar zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzig. Die Freiwillige Feuerwehr Cargo aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat große Personalsorgen und ist deshalb erstmal nicht einsatzbereit. Auf Social Media schreiben die Kameraden, dass zahlreiche Hilferufe und auch Mitgliederwerbung keine Früchte getragen haben. Am Gerätehaus in Cargo hängt deswegen nun ein Banner mit der Aufschrift »Geschlossen, wir haben kein Personal«. Die Kameraden der Wieneter Stadt Barth haben jetzt ihrem Ärger Luft gemacht für die Landung eines Rettungshubschraubers, der eine schwer verletzte Frau ins Krankenhaus bringen sollte, sperrten die Einsatzkräfte eine Kreuzung in der Innenstadt ab. Autofahrer und Fußgänger ignorierten diese Absperrung aber, beleidigten und bepöbelten die Kameraden und gefährdeten so die sichere Landung des Helis. Vorpommern-Rügen-Kreis-Brandmeister Kai Mittelbach ist sauer.
Immer wieder bei Einsätzen haben wir mittlerweile unschöne Erfahrungen. Statt Verständnis gibt es ganz oft verbale Beleidigungen, Pöbeleien und sogar beleidigende Gesten. Dieses Verhalten ist nicht nur respektlos, sondern gefährdet auch den Einsatz der Feuerwehren und anderer Rettungskräfte. Unsere Kameradinnen und Kameraden leisten ihren freiwilligen Dienst rund um die Uhr mit hohem persönlichen Einsatz. Das verdient ihren Respekt und Unterstützung, keine Anfeindung. Wir machen keine Sperrung und Umleitung während eines Einsatzes, die nicht notwendig sind. Persönliche Wege und individuelle Dringlichkeiten können kein Grund sein, diese Maßnahmen zu missachten. Im Vordergrund steht immer der Schutz und die Rettung von Menschenleben. Das sollte man mal bedenken. Wir kämpfen für andere Personen in unserem Ehrenamt.
Die Freiwillige Feuerwehr Lützow in Nordwestmecklenburg kann jetzt ein neues TLF 3000 bestellen. Innenminister Christian Pekel übergab einen Förderbescheid über 200.000 Euro. Vom Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es nochmal 154.000 Euro Förderung. Das neue Tanklöschfahrzeug soll insgesamt dann etwa 460.000 Euro kosten. Bis es im Gerätehaus steht, werden aber wohl noch einige Monate vergehen.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir sind drin im zweiten Teil. Wir sind auf der Airbeat One. Wir sind quasi in der Notaufnahme. Aber bevor wir in die Notaufnahme kommen, gibt es natürlich einen Notruf vom Festivalgelände. Jemand hat sich ein Bein gebrochen, jemand hat sich was aufgeschnitten, keine Ahnung. Gibt ja 1000 Sachen. Dann fährt der Rettungsdienst raus, oft auch gemeinsam mit dem Notarzt, und behandelt den Patienten, lädt ihn ein, bringt ihn zu euch. Wie läuft das dann weiter? Ich habe das mal gesehen im Fernsehen irgendwie, da gibt es dann irgendwie im Schockraum, glaube ich, so eine Art Übergabe, dass der Notarzt oder auch der Rettungsassistent oder Sanitäter oder Notfallsanitäter, gibt es ja 3 Formen, da quasi dir sagt, was der hat. Wie läuft es bei euch?
Wir haben das tatsächlich genauso. Wir haben eine Übergabezone in der provisorischen Notaufnahme auf der Airbeat, wo wir genau eine strukturierte Übergabe nach dem ABCDE-Schema machen. Vorher fragt der Annehmende, wenn es tatsächlich ein intensiver Fall ist, ob der Patientenzustand stabil genug ist, um diese Übergabezeit zu überbrücken. Und das ist meistens der Fall, und dann erfolgt die Übergabe, und dann erfolgt anhand der Vitalparameter und anhand des Krankheitsbildes eine Triage durch eine Triagefachkraft, also eine Sichtung, die dem Patienten einer Dringlichkeitsstufe zuordnet, sodass wir auch objektiviert einschätzen können, wie schnell das jetzt gehen muss. Kurioserweise dürfen wir uns natürlich nicht der Triage-Systeme bedienen, die so gängig sind, weil wir keine Lizenzgebühren zahlen können oder wollen, weil das natürlich auch die Kosten des Veranstalters in die Höhe treiben würde. Deswegen haben wir uns mit den Kolleginnen aus dem Rettungsdienst und den ärztlichen Kollegen ein eigenes Triage-System überlegt und quasi einen eigenen Algorithmus für die Airbeat entwickelt, um die Patienten einer Sichtungskategorie zuzuführen. Und dann nach der Triage, also wenn die Übergabe erfolgt ist, erfolgt die Zuweisung zu einem der Bettplätze, entweder mit Monitor oder ohne Monitor oder halt mit einer akuten Versorgungsindikation im Schockraum, wo dann auch das Schockraumteam schon bereitsteht.
Jetzt ist ja so ein Brunnen, jetzt vormachen. Wenn ich auf dem Festival bin und mir möglicherweise, sei mal, das irgendwas aufschneide oder wie auch immer, ich habe eine Schnittverletzung, da sagtest du ja, ihr näht dann auch. Ich möchte natürlich ungern dieses Festival verlassen, weil jetzt mein Megastar, der da noch angesagt ist, in 2 Stunden auf der Bühne steht. Würde ich lügen, wenn ich sage, dass ihr wirklich versucht, so wenig wie möglich ins Krankenhaus zu schicken, um die Festivalbesucher, sage ich mal, doch denen das Festivalerlebnis doch noch zu ermöglichen, oder?
Nee, tatsächlich ist es so und es ist das Credo des Veranstalters, dass wir jeden Patienten, den wir dort vor Ort behandeln können, auch behandeln, weil also der Veranstalter ist sich dessen bewusst, dass die Karten natürlich preisintensiv sind und dass man damit auch das Feiern ermöglichen sollte und will. Und deswegen ist es quasi mehr oder weniger so eine Aufgabe. Alles, was wir können, sollen wir vor Ort behandeln, um das Feiern weiter zu ermöglichen.
Finde ich toll, dass ihr das da so macht. Du hattest ja auch gesagt, dass da ganz, ganz viele auch freiwillig zusammenkommen, um da zu helfen. Jetzt möchte ich aber mal wissen, auf so einem Festival, was sind so die Behandlungssachen, die da ankommen? Ich vermute mal natürlich Drogen, Alkohol, ja, das wird sein. Aber was gibt's noch so? Habt ihr schon ein Kind entbunden da, oder?
Nee, ein Kind haben wir noch nicht entbunden, aber wer weiß, was im nächsten Jahr so ansteht. Drogen, Alkohol sind da, sind aber viel, viel weniger als auf den Festivals um uns rum. Also wir hatten bei der Masse an Besuchern hatten wir nur 170 Menschen, die wir mit Alkohol behandeln oder wegen Alkohol behandeln mussten. Und die Anzahl der richtigen Drogenintoxikationen ist kleiner 10. Also das ist schon tatsächlich sehr gut und spricht für ein vernünftiges Feiern der Menschen, die da kommen. Wir sehen tatsächlich alles Mögliche an Bandbreite von internistischen Erkrankungen wie Lungenembolie, die natürlich auch dann irgendwann lebensbedrohlich werden kann, über Traumata, also wir sind umgeknickt, wir haben hier uns geschnitten, das versorgen wir, also insofern wir können auch vor Ort. Wir sehen auch ganz häufig das typische nach der Sonne viel Alkohol, diesen Sonnenstich oder dieses ausgetrocknet sein, diesen übertriebenen Kater, den man dann hat, wenn man vergisst zu trinken. Und der dann ja auch manchmal mit Bauchschmerzen und Bauchkrämpfen einhergeht, das sehen wir auch sehr häufig. Und natürlich Allergien ganz vorne mit dabei.
Also Wespenstiche dann wahrscheinlich und so weiter.
Oder? Genau, Wespenstiche, aber auch Nahrungsmittelallergien, wo wir als Unfallmediziner auch relativ gewarnt sind, weil das kann auch immer in beide Richtungen eskalieren. Das kann ganz schlimm werden und kann auch weniger schlimm ausgehen. So, aber das sind die Patienten, die wir natürlich auf dem Schirm haben müssen, die wir auch engmaschig kontrollieren müssen.
Was wäre so ein Worst Case für dich? Also was wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Wahrscheinlich ein Blitzeinschlag oder wo dann viele Verletzte sind? Oder was? Oder ist auch so eine, ich sag mal, wenn plötzlich ein Norovirus rumgeht, wäre das auch?
Ja, tatsächlich ist Norovirus beziehungsweise irgend so ein Virus, welcher Erbrechen und Übelkeit auslöst, ist schon immer so eine Angstbarriere für uns. Deswegen haben wir tatsächlich, kartieren wir die Patienten, die mit Übelkeit und Erbrechen zu uns kommen und die sollen uns auf der Karte, wir haben eine Karte vom Festivalgelände, sollen uns zeigen, wo die wohnen. Und wenn wir eine lokale Häufung haben, dann würden wir dem nachgehen und würden da eventuell auch gucken, ob man irgendwen unter Quarantäne stellen muss, beziehungsweise dann vielleicht auch die Empfehlung geben, ob man Teile des Festivals vielleicht abkappen muss. Soweit ist bis jetzt noch nicht gekommen. Wir haben das die letzten beiden Jahre kartiert und es ließen sich alle Fälle mit einer erweiterten Anamnese auf eine Lebensmittelvergiftung im Sinne von, es stand zu lange in der Sonne, wir haben es trotzdem gegessen, zurückführen.
Jetzt möchte ich mal wissen, über wie viele Patienten reden wir so, tagtäglich oder während des ganzen Festivals bei euch? Also wie viel behandelt ihr da?
Wir haben ungefähr 1700 Patienten dieses Jahr behandelt und das verteilt über alle Tage mit den Belastungsspitzen natürlich Freitag, Samstag.
Ja. Jetzt ist so, wenn man da Dienst tut, da gibt es natürlich immer Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben. Gibt es zum Beispiel auch einen Einsatz, wo du sagst, oder einen Fall, der dich besonders geprägt hat?
Ah ja, tatsächlich. Im ersten Jahr Erbit sind wir zu einer Verbrennung gerufen worden, wo der Patient uns laufend, fröhlich, grinsend, völlig schmerzbefreit auf uns zukam und wir das dann in dem Augenblick auch gar nicht so ernst genommen haben. Schuld war natürlich da auch ein bisschen Konsum illegaler Substanzen und sehr viel Alkohol, was seine Schmerzsymptomatik kopiert hat. In der Anamnese haben wir dann gesehen, er hat tatsächlich mit seinem eigenen Feuerlöscher, den er, weil er das beruflich macht, im Auto hatte, einen Brand eines Generators gelöscht und hat dabei das Benzin abbekommen und hatte großflächige Verbrennungen an beiden Unterschenkeln. Das haben wir im ersten Augenblick nicht gesehen, weil er völlig fröhlich tanzend zu uns kam und auch sich nur schwer davon überzeugen ließ, dass er jetzt erstmal mitkommen muss und sich jetzt zumindest mal einer Behandlung unterziehen muss. Und dann haben wir uns das im Licht angeguckt und haben gesehen, dass also weite Teile beider Unterschenkel zweit- bis drittgradig verbrüht und verbrannt waren, sodass wir auch den in ein Verbrennungszentrum gehen lassen mussten, um die Behandlung so zu machen, dass er da keinen bleibenden Schaden von trägt. Und der kam tatsächlich dann am letzten Tag der Erbit mit frisch transplantierter Kunsthaut und verbundenen Unterschenkeln zu uns und hat sich bei uns bedankt.
Krass. Und er hat die Erbit, glaube ich, sogar fast gerettet. Wenn man
ja, tatsächlich, wenn dieses ein Flächenbrand geworden wäre, weil das auch auf dem Zeltplatz war, wo natürlich ganz viel leicht Entzündliches ist, dann wäre das ganz, ganz schwer zu beherrschen gewesen. Und er hat einfach geistesgegenwärtig, trotz seines Zustandes, geistesgegenwärtig zum Feuerlöscher gegriffen und hat da das Feuer gelöscht.
Zum Glück, aber er hat überlebt, ihm geht es vielleicht auch wieder einigermaßen gut, das ist ja wichtig. Ich hatte ja dich zum Anfang schon gefragt, wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn ich jetzt bei euch ins Notfallzentrum komme? Im Krankenhaus muss ich meine Krankenkassenkarte vorzeigen oder im besten Fall bin ich privatversichert, dann kriege ich meine Rechnung. Wie sieht das im Ausland, wenn ich in Urlaub fliege, habe ich eine Auslandskrankenversicherung und sogar über den ADAC habe ich sogar so eine Rücktransportversicherung, also ich bin, wenn komplett abgesichert. Aber wie sieht das bei euch aus? Wie finanziert sich das Ganze?
Das ist voll und ganz, also zu 100% wird es finanziert von Music Eckert, von dem Veranstalter der Erbit, weil das der Sanitätsdienst ist Veranstaltersache. Der Sanitätsdienstbegriff ist aber nicht definiert und das Ausmaß ist nicht definiert und der Veranstalter sagt aber ganz klar, wer auf die Erbit kommt und hier erkrankt, soll die bestmögliche Versorgung kriegen und deswegen sind wir so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind und das kostet den Veranstalter jedes Jahr auch eine Menge Geld.
Du sagtest ja gerade, dass der die Verbrennung hatte, bei euch war und dann nochmal Hallo gesagt hat. Wie ist es sonst? Kommen Patienten öfter mal zurück und bringen vielleicht auch eine Tüte Kaffee oder eine Tafel Schokolade oder bedanken sich?
Tatsächlich kommt das öfter mal vor, wenn man Patienten entweder die Angst nimmt, indem man sie untersucht hat und gesagt hat, das ist jetzt nicht schlimm, das machen wir jetzt so und so und dann geht es vorüber, die kommen dann gerne auch wieder und bedanken sich. Oder auch Angehörige, wenn wir tatsächlich jetzt eine Therapie machen mussten, die intensiver ist, wo wir auch verlegen mussten und da auch die Lebensgefahr abgewendet haben, dann sind oft auch Angehörige da und bedanken sich. Mhm. Und natürlich auch untereinander die Blaulichtorganisationen, wir helfen natürlich einander und da ist auch der Dank und der Respekt füreinander da. Schön.
Jetzt hört sich das natürlich alles sehr gut an, aber es gibt ja immer noch Sachen, die man vielleicht verbessern würde. Was würdest du dir persönlich noch wünschen oder gibt es vielleicht auch Ansätze, wo ihr sagt, da wollen wir im nächsten Jahr noch ein bisschen dran schrauben, weil das war so eine Geschichte, da können wir noch ein bisschen mehr rausholen.
Als Notfallmediziner gibt es da immer Möglichkeiten. Ich hätte gern tatsächlich die Möglichkeit einer Blutgasanalyse, sodass wir die akut Erkrankten, da haben wir mit innerhalb von 20 Sekunden die ersten Blutergebnisse und können sagen, wie schlimm das Ausmaß der Erkrankung ist und was unsere ersten Therapieansätze sind. Das, muss man sagen, ist aber dann schon High-End-Medizin für so ein Feld.
Feldlazarett auf der Airbeat. Gut, Matthias, dann bedanke ich mich natürlich, dass ich beide sein durfte, dass ich den Einblick hier hatte. Auf dem Rettungshubschrauber wünscht man halt so einen Beinbruch. Gibt es sonst noch was bei euch bei den Notärzten, was ihr euch so wünscht, oder?
Tja, nee, eigentlich ist mir jetzt da gar nicht so bewusst. Man darf immer sich nicht beschweren, wenn der Dienst ruhig ist, weil dann kommt der Bus.
Ja. Alles klar, dann danke ich dir natürlich, wünsche dir für die weitere Laufbahn alles Gute und natürlich auch für die Lupp-Kliniken hier alles Gute. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke fürs Ostseewelle hören. Das war eine weitere Folge Wassermarsch, der Feuerwehr-Podcast mit Alexander Stut. Präsentiert von Firepack, euer Feuerwehrausstatter für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit Leidenschaft für eure Sicherheit. Ostseewelle Podcast.